Heute Morgen wollen wir einen Vers aus dem Propheten Jesaja betrachten. Der ist mir wichtig geworden, als wir in der vergangenen Woche in einem Andachtsbuch von Spurgeon die Morgensandacht gelesen hatten. Und da ist mir dieser Vers besonders aufgefallen und dachte, dass er vielleicht für uns hilfreich ist. Jesaja wurde um 740 vor Christus von Gott berufen und wirkte 40 bis 55 Jahre als Prophet. Er war unter den Königen Usia, Jotham, Ahas, Hiskia und wahrscheinlich auch Manasse, unter denen er den Märtyrertod starb, tätig. Zur Zeit Jesajas war das Königreich Israel geteilt. Samaria, die Hauptstadt Israels, wurde von den Assyrern belagert und eingenommen und die Bewohner in die Verbannung nach Assyrien verschleppt. Übrig blieb nur noch das Südreich Juda, das sich mehr und mehr von Gott ab und den Götzen zuwendete. Die Botschaft Jesajas war die Androhung von Gericht, aber sie enthielt auch Verheißungen der Gnade und Treue Gottes zu seinem Volk. Jesaja hatte wie kein anderer Jesus vorausgesagt, den Messias, seine Leiden und seine Königsherrschaft. Seine Botschaft enthielt die zeitgeschichtliche Botschaft in seinem Wirken in Juda, die messianische Botschaft und die endzeitliche Botschaft, also die Zeit vor der Wiederkunft Jesu. Das Königreich Juda stand kurz bevor seinem Ende. Jesaja schaute darüber hinaus einen Rest des Volkes, den Gott verschonen und behalten wollte. An ihnen ist der Vers gerichtet: Der Kleinste wird zu tausend werden und der Geringste zu einem starken Volk. Ich, der Herr, werde das zu seiner Zeit rasch ausführen. Der Vers ist an Menschen gerichtet, die in einer Zeit geistlichen und wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Niedergangs lebten und darunter litten. Die, die noch an Gott festhielten, fragten sich: Was ist aus Gottes Verheißung geblieben? Was ist davon übrig geblieben? Israel sollte der Kopf und nicht der Schwanz der Nationen sein. Es sollte sich wachsen und sich ausdehnen. Es sollte von Gott behütet, gesegnet und fruchtbar sein. Nichts davon war zu sehen. Mit jedem Tag wurde die Situation schlechter. Das Wort Gottes hatte keine Bedeutung mehr. Die religiösen Führer, die gottlosen Könige, die Reichen hatten das Heft in der Hand. Das Volk litt unter Hunger und Drangsalierung durch die Babylonier. Jerusalem war belagert. Es gab keine Hoffnung, keinen Ausblick auf eine Änderung der Verhältnisse. Ist da die Verheißung Jesajas: Der Kleinste wird zu tausend werden und der Geringste zu einem starken Volk? Ich werde das zu seiner Zeit rasch ausführen. Ist diese Zusage Gottes nicht ein frommer Wunsch, eine Utopie? Die Realität sah anders aus. Nöte spielen sich oft im Verborgenen ab. Manchmal tun wir alles, um sie zu verbergen, bis die Situation eskaliert und ein Scherbenhaufen vor uns liegt. Es gibt Probleme, die wir nicht alleine lösen können. Israel hatte große Probleme, aber es ignorierte die Hilfe, die Gott ihm anbot. Es wollte weiter Gott ungehorsam sein und so leben, wie es wollte. Vielleicht ist deine Situation gar nicht so negativ, vielleicht ist sie sehr positiv. In jedem Fall will uns Gott weiterführen. Egal, wo wir als Einzelne stehen oder wo wir als Gemeinde stehen, unser Bibelvers will uns ermutigen, an Gottes Ziel festzuhalten. Wachstum, persönliches Wachstum und Wachstum in der Gemeinde. Unser Vers sagt als erstes, dass Gottes Taten oft mit kleinen Dingen geschehen. Der Kleinste wird zu tausend werden. Gott fängt mit den kleinsten und geringsten Dingen an. Warum? Warum sucht er nicht starke? Warum sucht er nicht große, reiche, mächtige, um sein Reich, seine Gemeinde zu bauen? Das macht man in der Wirtschaft ja auch so. Wenn man die Anzeigen liest, dann werden nur fähige Leute gesucht. Kluge Köpfe, intelligente Leute. Nur die Besten und Klügsten werden eingestellt, um der Firma zum Erfolg zu führen. Gott handelt ganz anders. Er sagt, um meinetwillen, ja um meinetwillen will ich's tun, dass ich nicht gelästert werde, denn ich will meine Ehre mit keinem anderen teilen. Das ist Gottes Prinzip. Deshalb wählte Gott den Abraham und Sarah, um aus einem unfruchtbaren Paar ein Millionenvolk zu machen. Oder er berief den Mose, der nicht gut reden konnte und sich überhaupt für total untauglich hielt, für das Amt eines Führers. Oder David, den Jüngsten und Geringsten in seiner Familie, einen Schafhirten, den er zum König und Stammvater Jesu machte. Gottes Art ist ganz anders als die Art in dieser Welt, die wir kennen. Er fängt mit dem Geringsten an. Paulus sagt, seht euch doch einmal in euren eigenen Reihen um, Geschwister. Was für Leute hat Gott sich ausgesucht, als er euch berief? Es sind nicht viele Kluge und Gebildete darunter, wenn man nach menschlichen Maßstäben urteilt. Nicht viele Mächtige, nicht viele von vornehmer Herkunft. Im Gegenteil, was nach dem Urteil der Welt ungebildet ist, das hat Gott erwählt, um die Klugheit der Klugen zunichte zu machen. Und was nach dem Urteil der Welt schwach ist, das hat Gott erwählt, um die Stärke der Starken zunichte zu machen. Das ist die Art, wie Gott wirkt. Und somit ist es eine große Chance für uns alle. Wir sind Gott wichtig. Vielleicht argumentieren wir wie Mose und sagen, ich will das nicht. Sende, wen du senden willst, aber lass mich aus dem Spiel. Der Teufel hält uns gern unsere Schwachheit vor Augen, um uns lahmzulegen. Aber die Schwachheit gilt vor Gott nicht. Er rechnet nicht mit ihr. Er rechnet vielmehr mit dem, was er in uns legen kann. Das sind seine Möglichkeiten und diese Möglichkeiten sind unbegrenzt. Zweitens, Schwachheit lehrt Glauben und treibt zu Jesus. Wozu brauche ich Jesus, wenn ich stark bin? Die Starken und Gesunden, sagt er, brauchen keinen Arzt. Wenn du stark bist, hoffe ich, dass du es im Herrn bist. Wenn du aber deine Stärke aus dir selbst ziehst, kann Jesus nicht viel für dich tun. Er hat sich den Schwachen und Kranken verpflichtet. Er sagt, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt, er hat mich gesandt, mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen. Dazu ist Jesus gekommen, für uns, wenn wir uns als Schwache finden. Sehen. Es geht im Leben nicht immer alles glatt. Probleme mit der Gesundheit, Probleme im Beruf, in den Beziehungen, in der Ehe, in der Familie, finanzielle Schwierigkeiten stellen sich uns in den Weg. Es gibt Rückschläge im Kampf gegen die Sünde, tief in uns eingegrabene sündhafte Gewohnheiten und Verhaltensmuster wollen das Feld nicht räumen und zeigen uns, wer der Herr im Haus ist. Wie gehen wir mit unseren Schwachheiten, Problemen und Sünden um? Sagen wir, das wird schon wieder, oder ein viel gehörter Satz, es wird alles wieder gut? Oder versuchen wir, sie zu ignorieren, auszublenden? Meistens wird es nicht gut, eher schlechter. Und da lehrt die Schwachheit und Not uns zu beten. Sie soll uns zu Jesus treiben. Er sagt, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Es ist eine Einladung an alle. Nichts müssen wir leisten. Nur eine Bedingung gibt es, mit unserer Mühsal und Last zu Jesus zu kommen. Weniger geht nicht und mehr ist nicht erforderlich. Ist das nicht ein Angebot an uns? Warum mühen wir uns ab mit unserem Paket, mit unserem Rucksack, den wir mit uns herschleppen? Jesus möchte, dass wir ihn ablegen, am Fuß seines Kreuzes. Israel wollte sich nicht von Gott helfen lassen und landete in der Knechtschaft Babylons. Drittens, Gottes Taten beginnen oft mit kleinen Dingen und er warnt davor, diese zu verachten. Zerubabel war ein Nachkomme von David. Zusammen mit dem Priester Jesua führte er einige rückkehrende Juden aus Babylon nach Jerusalem. Er richtete den Gottesdienst neu ein und begann im Jahr 537 vor Christus mit dem Wiederaufbau des Tempels, der durch Nebukadnezar zerstört wurde. Durch den Widerstand der von den Assyrern nach Palästina umgesiedelten fremden Völker geriet der Bau des Tempels in Stocken. Viele von den Juden, die den alten Tempel noch kannten, waren enttäuscht, als sie diese Anfänge sahen. Sie weinten, so wird es uns gesagt. Und andere freuten sich. 22 Jahre lang hat der Bau des Tempels gedauert. Eine lange Zeit mit Stillstand, Rückschlägen, Enttäuschungen, Kampf und Enttäuschung, Erschöpfung. In dieser Lage bekommt Zerubabel die Ermutigung von Gott, denn wer ist's, der den Tag der geringen Anfänge verachtet? Auch in unserem persönlichen Leben und im Gemeindeleben begegnen uns Stillstand, Rückschläge, Enttäuschungen, Kampf und Erschöpfung. Das will uns entmutigen. In dieser Verfassung sieht uns der Teufel am liebsten, wenn wir resignieren, wenn wir aufgeben. Wir sind mit uns selbst beschäftigt und weil sich alles um uns selbst dreht, haben wir keinen Blick und keine Energie für das, was wichtig ist. Schwierigkeiten können sich wie Berge vor uns auftürmen. Und wir fragen uns, wie wir das bewältigen sollen. Jesus sagt einmal zu seinen Jüngern, fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater gefallen, euch das Reich zu geben. Wie klein und verletzlich waren diese 12 Jünger. Wenn wir an die Nachdenken, als Jesus verraten wurde, wenn wir daran denken, wie sie sich hinter verschlossenen Türen versteckten, damit wollte Jesus seine Gemeinde bauen. Gab es da nicht bessere, intelligentere, stärkere? Nein, sie waren es, die er erwählt hatte. Mit ihnen wollte er sein Reich bauen. Ein erster Schritt im Leben kann der Anfang sein und bringt uns dem Sieg näher. Jeder fängt mit einem Schritt an. Stillstand bringt uns nicht weiter. Ich denke an die Geschichte, als das Volk Israel von den Philistern bedroht wurde. Dort im Tal stand der Riese Goliath. Keiner hatte den Mut, gegen diesen Mann zu kämpfen. Und dann machte sich David auf und meldete sich, dass er mit Goliath kämpfen wollte. Und er trat an, ohne eine Rüstung, ohne ein Schwert, mit einer Schleuder. Und es heißt, er ging auf Goliath zu. Und das war der entscheidende Schritt. Es geht um Schritte im Leben, um den ersten Schritt. Und Gott gab Goliath in seine Hand. Dieses Prinzip des ersten Schrittes finden wir immer wieder in der Bibel. Als Mose seinen Stab über das Tote Meer streckte, teilte es sich und sie konnten hindurchgehen. Er musste, wie Gott es sagte, den Stab über das Tote Meer strecken. Erst als die Priester mit der Bundeslade, mit der Spitze ihrer Füße den Jordan, das Jordanwasser berührten, staute er sich auf und Israel konnte hindurchgehen. Erst als Achan sich zu seiner Schuld bekannte und mit dem, was Gott gehörte, herausrückte, schenkte Gott Israel wieder Sieg im Kampf gegen seine Feinde. Der Glaube beginnt mit einem Schritt. Ich komme, wie ich bin, aber ich muss kommen. Einen Schritt auf Jesus zutun. Mit meiner Schuld, mit meiner Mühsal, mit meiner Belastung. Er vergibt Schuld und reinigt uns und schenkt Heilung. Wir brauchen Vergebung, weil wir vor Gott schuldig geworden sind. Wir brauchen Reinigung vom Schmutz der Sünde. Und wir brauchen Heiligung, weil Gott heilig ist und wir in seine Familie passen sollen. Tu diesen ersten Schritt im Glauben an das, was Jesus versprochen hat und prüfe, ob er seine Zusage einhält. Gott beherrscht das Einmaleins des Wachstums. Der Kleinste wird zu 1000 werden und der Geringste zu einem starken Volk. Meistens denken wir umgekehrt, der Starke, der wird wachsen und der wird zu einem großen Volk, zu einer großen Macht. Aber Gott hat hier anders gehandelt und handelt immer wieder anders. Gott hatte Abraham und Sarah, wie schon gesagt, trotz ihrer Unfruchtbarkeit versprochen, so zahlreich zu werden wie die Sterne und wie der Sand am Meer. Und so ist es geworden. Keiner kann die Zahl der Israeliten zählen. Die sind unzählbar geworden. Und als Jesus zu seinen 12 Jüngern sagte, fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater gefallen, euch das Reich zu geben, ahnte keiner, dass nach kurzer Zeit sich an einem Tag tausende Menschen zu Jesus bekehren würden. Und die Gemeinde ab dann unaufhörlich und trotz Verfolgung weiter wachsen würde. Aus einem Senfkorn wird ein großer Baum, aus einer Eichel eine Eiche, aus dem Samen der Pappel wächst die Pappel. Alle haben eins gemeinsam, ihr Ursprung ist klein. Das Gesetz des Wachstums in der Natur ist unterschiedlich. Die Pappel wächst schneller als die Eiche. Alle Samen brauchen ideale Voraussetzungen, um gut zu wachsen. Ein guter Boden, Feuchtigkeit, Wärme. Das Wachstum braucht seine Zeit, je nachdem, um was für eine Pflanze es sich handelt. Zurzeit ziehen wir zu Hause eine Guayava-Pflanze auf, das ist eine Frucht, Busch oder Baum aus Südamerika. Unsere Aufgabe war es, den Samen in den Topf zu legen, Erde drüber zu tun und feucht zu halten. Und sie wächst tatsächlich sehr, sehr langsam. Und wir können nichts anderes tun, als den Boden feucht zu halten und Geduld aufzubringen. Wir können nichts tun, damit die Pflanze schneller wächst. Auch unser Wachstum im Glauben braucht seine Zeit. Bei den einen geht es schneller, bei den anderen langsamer. Der eine kapiert es schnell und wartet förmlich darauf, als eine reife Frucht geerntet zu werden. Beim anderen dauert es eben lange, bis der Same in seinem Herzen aufgeht. Was können wir zum Wachstum beitragen? Halten wir uns einfach mal an die Pflege der Pflanzen. Eine Pflanze braucht als erstes einen fruchtbaren Boden, wie in der Geschichte vom Sämann. Sie braucht Sonne und sie braucht Nahrung. Ohne einen von Gott zubereiteten Boden ist jede Mühe umsonst. Versuchen wir doch mal auf dem Steinboden, auf gepflasterten Boden, einen Samen auszustreuen. Es ist vergebliche Mühe. Und so ist es auch bei Menschen. Wir werden keinen Erfolg bei Menschen haben, die harte Herzen haben. Wir erwarten, dass Gott uns mit Menschen zusammenführt, an deren Herzen er wirken will. Er will uns gebrauchen, sie zu retten und zu seiner Gemeinde zuzuführen. Gott hat viele Möglichkeiten in seinem Köcher, die er benutzen kann, um Herzen bereit zu machen. Er versucht es mit Güte. Weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr leiten will, heißt es an einer Stelle? Oder er benutzt die Krisen im Leben, um die Herzen für seine Botschaft zu öffnen. Auf einen guten Boden kommt es an, aber auch auf Wärme. Niemand kann sich in einem frostigen Klima gut entwickeln. Wir brauchen Wärme. Liebe zu den Geschwistern und vor allem Liebe zu den Nichtchristen ist ein wichtiger Schlüssel zum persönlichen Wachstum im Glauben und Wachstum der Gemeinde. Unsere Liebe muss auf Neuankömmlinge ausgerichtet sein und nicht nur auf uns. Sie müssen unser ehrliches Interesse an ihnen spüren. Wir lieben und nehmen die Menschen bedingungslos an. Ohne ihren Lebensstil zuzustimmen. Da können wir viel von Jesus lernen. Die Frau am Jakobsbrunnen, die Ehebrecherin Zachäus, Jesus zeigte ihnen Liebe und Annahme, ohne ihren Lebensstil zuzustimmen. Und sie brauchen Nahrung als letztes. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Ja der Gnade des Herrn auszurufen. Jesus hatte eine gute Nachricht, deshalb wollten die Menschen ihn hören. Er begegnete den Nöten der Menschen und zeigte Auswege auf. Das Wort Gottes ist Nahrung, es stillt die Bedürfnisse der Seele und hilft uns, ihn besser, immer besser kennenzulernen. Die wurde uns nicht gegeben, um unser Wissen zu vergrößern, sondern um unser Leben zu verändern. Das haben wir, glaube ich, im letzten Lied gesungen. Deine Liebe will uns verändern. Was gleichbedeutend ist mit Wachstum und Glauben. Am Ende des Verses heißt es, ich, der Herr, werde das zu seiner Zeit rasch ausführen. Was bedeutet das? Auch wenn wir alles getan haben, liegt das Wachstum in Gottes Hand. Unsere Aufgabe ist es, unseren Part treu und in Geduld zu tun. Zu seiner Zeit und ohne Verzug, heißt es hier, wird Gott das tun, was wir nicht machen können, Wachstum schenken. Wachstum im Glauben und in der Gemeinde ist keine Utopie, weil er von Gott gewollt ist. Amen.